Ich bin noch übrigens total aufgekratzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Afrika-Cup-Finale. Habt ihr das gesehen? Also, da wirst du ja, ich habe es natürlich bei Magenta gesehen, über Sport Digital. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll, Veggie. Wer hat da einen an der Waffel und wer nicht? Ich weiß es nicht.
Also, man muss ja ganz lang zurückgehen, dass man sowas mal gesehen hat, dass eine Mannschaft komplett den Platz verlässt. Ich kann mich nur an ein Spiel erinnern, 1982 bei der WM. Tobi war, glaube ich, auch schon geboren, aber noch ganz klein. Da stand es 3-0 für die Franzosen gegen Kuwait. Und da gab es ein Abseitstor für die Franzosen. Und da hat der Scheich die Kuwaitis vom Platz runtergeholt. Und die sind wirklich runter. Und dann hat der Schiedsrichter das Tor zurückgenommen. Und dann sind sie wieder gekommen. Aber da war ja nicht die Brisanz. Es war kein Finale. Das Spiel war schon entschieden. Also gestern, das war wirklich die Krönung des Irrsinns, muss man sagen. Plus dieser Elfmeter, der für mich an Arroganz einfach nicht mehr zu überbieten ist.
Das ist doch unfassbar, oder? Also klar, ja. Der hat wahrscheinlich die Hosen voll gehabt, ne? Aber da auf Panenka-Elfmeter zu gehen und den dann auch noch so grausam zu schießen, also ich will nicht in seine Haut stecken, wirklich nicht.
Der erste Reflex war ja, das war Fair Play, weil er ihnen den Elfmeter nicht geben wollte, der umstritten war. Aber das machst du natürlich dann auch nicht.
Ich habe es ehrlicherweise nicht gesehen.
Ich glaube noch nicht mal, dass es die Hose voll war, sondern er wollte das Ding einfach krönen. Aber ich finde, so einen Elfmeter in dieser Situation, den musst du so schießen wie den Elfmeter von Andy Prime 90 gegen Argentinien oder oben unters Dach, damit der Torwart überhaupt einfach keine Chance hat. Und er hat sicherlich das Schussvermögen dazu.
Also ich habe es ehrlicherweise nicht gesehen, weil ich natürlich im Drittliga-Wahn war, aber ich nehme ja immer was mit, wenn ich mit Thomas Wagner unterwegs bin. Und diesmal ist es der Begriff Kuwaitis. Also Kuwaitis, ja, heißen sie. Danke.
Ich glaube ja. Ich gucke nochmal nach, ob sie sind, die Einwohner von Kuwait. Aber man muss auch mal den Torwart loben. Also Edouard Mondi, da einfach stehen zu bleiben, ist natürlich auch, also das ist ja Zockerqualität hoch 28.
Also ich hatte wirklich Puls. Ich habe gedacht, was passiert da? Ich war mir auch nicht sicher, wird das auch bis zum Ende überhaupt gespielt? Also muss man schon sagen. Und Senegal, also wenn ich da die Fans gesehen habe und diese Leidenschaft, die Tränen und keine Ahnung. Also Afrika Cup ist immer wieder ein Genuss. Also das muss man viel mehr gucken. Also ist immer toll.
Also das Adjektiv ist kuwaitisch und die Mehrzahl der Einwohner ist Kuwaiter oder Kuwaiterin. Also Kuwaitis war wahrscheinlich bei mir eine doppelte Pluralisierung.
Und wie geht's euch so?
Ja, ich bin auch noch ganz aufgekratzt von diesem Finale. Aber auch aufgekratzt vom Drittliga-Wochenende.
Aber ist euch aufgefallen, Tobi, lockerer? Irgendwie 2026 hast du dir vorgenommen, ein bisschen mehr was?
Legerer zu sehen.
Weil ich hier zurückgelehnt im Stuhl sitze, oder?
Ja, und hältst das Mikrofon so in der Hand wie sonst nur Howard Carpendale. Ich freue mich riesig. Geht jetzt übrigens wirklich auf letzte Abschiedstour, Howard Carpendale. Danach kommt er wirklich nicht wieder, versprochen.
Seine letzte Abschiedstour vor seinem Comeback.
Genau, richtig. Dann kommt aber die Comeback-Tour nochmal. Ja. Ich freue mich, dass wir wieder da sind, dass ich wieder da sein darf. Ihr habt es ja auch schön gesagt, ne? Ich hatte 3 Wochen Zeit, um krank zu sein. Da habe ich diese Liebe gespürt einfach, aber ich bin wieder gesund. Falls, ihr habt ja nicht gefragt, aber ich beantworte es einfach mal.
Du hast ja einfach angefangen zu reden eben, deswegen wir hatten ja doch keine Möglichkeit,
hier reinzugrätschen. Wenn hier irgendeiner auf Rec drückt, dann wird geredet. Das ist immer die Regel.
Bist du denn wieder richtig fit?
Ich bin zu 99%
fit. Oder steckst du es jetzt zu allem Überfluss hier auch noch an?
Ja, ich stecke euch an, aber ich glaube, dem Einzigen, dem es nicht so gut geht, das ist Thomas Wagner. Also mit der Narbe, das ist, aber dann hier zu sitzen, morgens um 10.04 Uhr seinen 12. Podcast, da muss ich sagen, Respekt. Aber Veggie, das hier ist nicht nur der beste Podcast, sondern das wird auch die beste Folge aller Zeiten.
Getränke in die Hand.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei seid bei Folge 98 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Noch 2 bis 100. Nur nochmal zur Erinnerung. Wir sind heute live in den Bucket-Studios in Köln-Mitte. Er ist aber zugeschaltet aus München. Unser Minga-Comic und Alpentraum mit der Isar-Studie. Unsere Heißbach-Welle, Thomas Wagner.
Servus.
Und dann ist einer wieder zurück. Sein erster Podcast-Einsatz in diesem Jahr. Statt Sky heute also wieder Premiere. Für den Mann mit dem Transferriecher. Hier ist unser Deadline-Dad, Christian Straßburger.
Schönen guten Tag.
Und dann haben wir noch die Konstante von 4:3, unser Konstantman sozusagen, unser Verlass im Ärmel, Yannick Barkic.
Oh, danke schön.
Hey.
Wunderschönen guten Morgen. Auch Tobi, schönen guten Morgen.
Ja, mein Name ist Tobi Schäfer. Schön, dass wir wieder vollzählig sind, nachdem wir Strassi schmerzlich vermisst haben letzte Woche. Ich hoffe, dir geht's wirklich wieder gut.
Doch, haben wir wirklich. Nein, ihr habt mich nicht vielleicht so vermisst, aber die Folge war trotzdem super. Also, was ihr alle den Pele aus der Nase gezogen habt. Ich glaube, der hat heute noch Albträume und denkt sich, boah, ich habe ja alles verraten im Prinzip. War schön. Also ich habe es nicht gehört, aber war schön.
Habe ich mir sagen lassen, ja schön.
Krassi, von der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, also und eine große Abbitte. Also Lobinger MSV, sensationell. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, ich habe es auch noch überhaupt nicht gehört. Ich werde in Zukunft mehr auf dich hören, mein
Sohn. Ja, diese aggressive Art, da ich erinnere mich noch dran. Ich meine, es ist ja so, ich kriege von Veggie ganz viele Umarmungen, Liebe, hin und wieder auch mal so eine kleine, ja, wie sagt man, motivierende Ohrfeige, aber das war wirklich, da kam mir irgendein Wind entgegen, da habe ich gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich Wagner beleidigt? Ich hatte das Gespür, ich habe es einfach gefühlt, ich habe gedacht, das macht ja Sinn. Also im Sommer war ich mir klar, wollten sie schon Lobinger, aus irgendwelchen Gründen hat das nicht funktioniert. Aber dass das jetzt genutzt wird, dieses Vakuum, was da vorne ist beim MSV, nämlich dass derjenige fehlt, der Tore schießt, Lobinger nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Wir haben ja von einer Ablösesumme gesprochen, die ist ja ferner liefen. Das war wahrscheinlich irgendwas im unteren fünfstelligen Bereich. Das hat sich für mich richtig angefühlt und deswegen habe ich es gesagt, hätte aber auch natürlich daneben liegen können.
Habe
ich aber
nicht. Im unteren fünfstelligen?
Ja.
Okay, das ist ja dann wirklich günstig.
Also 6-Monats-Vertrag, da werden die jetzt nicht 100.000 Euro gezahlt haben. Davon kann man ausgehen, oder, Vigi?
Ja, um die Summe hätte ich eigentlich so eher gedacht. Aber ich finde es grundsätzlich, ich glaube, wir fangen mit anderen Themen an. Ich finde es ein großes Risiko von der Viktoria, wie man es gestern auch schon gesehen hat. Ich befürchte, dass sie nochmal mit dem Abstiegskampf in Berührung kommen ohne Lobinger. Aber ich weiß ja auch nicht, wie die finanziellen Zwänge am Höhenberg sind.
Lass uns einmal kurz nochmal bei Lobinger bleiben, weil wir schon beim Thema sind. Hat er gestern sein Debüt gegeben, direkt getroffen, Vorlage gegeben, den Salto gemacht. Hättest du das gedacht, dass er direkt so einschlägt?
Ja. Also Tiger Lobinger hat sich wirklich super entwickelt. Wir haben ihn hautnah erlebt bei der Viktoria. Der hat irgendwie diese, also zweite Liga, als er das gespielt hat, da war er noch nicht so weit. Aber das muss man ja auch mal sagen, die Luft bei der Viktoria, um sich zu entwickeln, die ist ja richtig gut. Auch wenn es die Schelsig ist. Der hat dann nochmal einen Schritt gemacht. Und die fußballerische Art und Weise vom MSV, offensiver Natur, die ist ja auch gut. Und es hat genau das gefehlt, dass diese Zuspiele, dass diese Art und Weise genutzt wird von einem, der eiskalt ist vor dem Tor. Und das ist Lobinger. Ich meine, wie macht er denn den Treffer? Abgebrüht, einfach drüber gelupft und dann den Salto, was würdest du sagen, Haltungsnoten, also besser geht's ja kaum. Ich glaube, das ist so der letzte oder das letzte Puzzlestückchen, was gefehlt hat. Der MSV wird bis zum Schluss um den Aufstieg spielen.
Letzte Puzzlestückchen, habe ich schon mal gehört dieses Jahr bei RWE, aber das ist ein anderes Thema. Nummer 45 habe ich gesehen. Ist irgendwie komisch für einen Stürmer, oder?
Ja, das ist 9. 4 plus 5 ist 9.
Ah ja, also, ja? Nein, deswegen hat er sich nicht.
Natürlich hat er das. Die 9 wird wahrscheinlich, wer hat die 9 beim MSV?
Töpken? Kann das sein?
Das weiß ich nicht.
Also ich will jetzt nicht in jeder...
Aber 4 plus 9, das wäre natürlich witzig.
4 plus 5.
4 plus 5.
Ja, ja. Also ich will jetzt nicht in jedem Podcast...
Das hat, glaube ich, Ivan Zamorano mal gemacht, der ja auch immer die 9 haben wollte. Und dann hat er die Nummer 18 gewählt und zwischen der 1 und der 8 ein kleines Plus noch selbst aufs Trikot geklebt.
Oder er hat sich gedacht, ich mach's wie Deutschland, die beste Zeit ist nach 45, dann nehme ich das mal. War ein Stromberg.
Ja. Okay, wir haben heute wieder viel vor. Wir sprechen natürlich sehr viel über den Abstiegskampf, haben dazu nachher auch einen Gast, der ihr im Hintergrund schon in die Leitung geholt wird. Dazu später mehr. Wir haben natürlich auch wieder eine Frage der Woche für euch, sprechen aber auch über das Aufstiegsrennen später noch, über einen neuen Tabellenführer in Liga 3. Und wir werden euch natürlich auch weiter mit Infos nochmal versorgen, was denn die 100. Folge so passieren wird. Los geht's aber. Würde ich sagen, mit dem Abstiegskampf, da müssen wir erstmal erwähnen, dass Havelse und Schweinfurt beide gewonnen haben und Havelse wegen der Tordifferenz an Ulm jetzt sogar vorbeigezogen ist und die anderen großen Mannschaften dort unten drin, die sich die Sorgen machen. Aue, Aachen und Ulm, die haben alle ihre Auftaktspiele jetzt in diesem Jahr verloren. Wir beginnen mit Aachen, 0-3 gegen den VfL Osnabrück am Samstag. Veggi war da, Yannick war auch da. Es war die 8. Heimniederlage im 10. Spiel. Da muss man sich wirklich Sorgen machen um die Alemannia. Wie habt ihr sie gesehen?
Also ich finde, dass in der Saison in Aachen alles zusammenkommt, was du nicht gebrauchen kannst. Und eigentlich ist es die perfekte Mixtur aus Zutaten, die irgendwann zum Abstieg führen könnten. Du hast eine schlechte Vorbereitung gehabt, du hast späten Personalwechsel auf der Kommandobrücke gehabt, du hast unfassbar viele Verletzte, du hast eine schlechte Trainingsplatzqualität, du hast ein kurzes Aufflackern, hast dann einen Interimstrainer, der 2 Spiele gewinnt, dann kommt ein neuer und seit Samstag steht für mich irgendwie so ein bisschen fest, weil man kann, ich habe dann gehört, die Aachener hätten sich aufgegeben, das stimmt ja nicht. Die haben alles reingehauen, die haben alles versucht. Die Heimbilanz, 10 Spiele, 8 Niederlagen ist eine Katastrophe. Und mich beschleicht das Gefühl, dass die Trainerwahl von Rashid Assousi mit Mersat Selimbegovic, den ich persönlich schätze und den ich auch für einen ordentlichen Trainer halte, dass das einfach nicht passt. Es waren auch echt erstaunlich laute Trainer-Rausrufe nach dem Spiel zu hören. Und wir haben uns von Assousi alle sowas wie ein Wunderheiler erwartet. Er hat ja auch mit Schröers und Gindorf gute Leute gekauft. Aber der Arbeitsnachweis am 20. Spieltag ist bisher nicht genügend, um die Klasse zu halten. Das muss man so hart sagen. Also ich mache mir große Sorgen um die Alemannia.
Ja, das war schon bitter am Samstag. Die haben das Spiel zum großen Feiertag ausgerufen und der Kicker hat es ganz gut thematisiert oder auch beschrieben. Wurde statt ein Feiertag, wurde es eben ein, was haben sie geschrieben? Jetzt hat es mir aufgeschrieben, jetzt habe ich es vergessen.
Trauertag statt kollektiven
genau, das
Feiertag.
Trauertag statt Feiertag. Also es gab ja einen großen Gottesdienst im Dom, es gab einen Fanmarsch, es gab 25.000 Fans im Stadion. Das ist ja wirklich immer Wahnsinn in Aachen. Und man hat auch eine engagierte Aachener Mannschaft gesehen. Sie können auch in Führung gehen, beziehungsweise müssen eigentlich auch in Führung gehen. Und dann sagt man ja immer so schön, ein Spiel geht dann in eine ganz andere Richtung. Aber hinten raus hat man dann schon gemerkt, sie können machen, was sie wollen. Sie werden dieses Spiel nicht ziehen. Sie werden keinen Punkt holen. Sie werden nicht gewinnen. Und ich glaube, man stellt sich selber in Aachen die Frage, woran liegt es eigentlich, dass wir so viele Heimspiele verlieren? Woran liegt das eigentlich alles? Ich bin ja immer skeptisch, wenn man abhängig ist von manchen Spielern. Also Gindorf zum Beispiel ist ausgeliehen, der hat jetzt ganz lange nicht getroffen, von dem haben sie unendlich gezehrt, auch in der Hinrunde bei den Siegen. Schröers ist auch nur ausgeliehen, ist der weitere Top-Torjäger bei denen. Ich finde das relativ schwierig und aktuell fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, wie das jetzt besser werden sollte.
Ja, und wie Veggi es gesagt hat, das haben wir ja auch in den letzten, beziehungsweise im letzten Jahr ja auch schon besprochen und ich habe es auch schon so ein bisschen gespürt. Rashid Assousi hatte ja Selimbegovic, das haben ja Manager und das gehört ja auch zum guten Ton. Du hast da so eine Liste, machst dir Gedanken, bist immer am Scouten, selbst wenn du gerade einen Top-Trainer hast, dann musst du natürlich immer auch denken, was könnte denn so der nächste Schritt sein. Und ich glaube, er wollte immer mal dann so Selimbegovic mit ihm zusammenarbeiten, weil er überzeugt ist von der Art und Weise, von der Idee. Aber es ist einfach so, du kannst nicht willkürlich irgendwelche Menschen, und das meine ich jetzt allgemein, auf Vereine pressen und sagen, das hat da funktioniert, das funktioniert hier. Und auf Kader pressen. Diese Art und Weise, die Selimbegovic spielen will, die ist offensichtlich nicht vereinbar mit dem Kader von Alemannia Aachen. Oder die verstehen es nicht. Eins von beiden. Jetzt ist die Frage, wer bewegt sich als erstes? Die Mannschaft wird schwer. Dann muss es der Trainer sein, der sich vielleicht verabschieden sollte von dem einen oder anderen Gedanken, der nicht funktioniert und dann sagt, okay, dann spielen wir jetzt halt das, was die Mannschaft imstande ist zu leisten. Dann hat er das große Problem, wie du es gesagt hast, dass Eckpfeiler gerade wegbrechen. Das ist aber auch eine Sache, wo du sagen musst, der Trainer muss ja diese Leute wieder in die Spur bekommen. Ich will jetzt nicht alles auf ihn ablagern, also um Gottes Willen, aber seine Zeit bei der Alemannia ist wirklich nicht gerade von Glück irgendwie geküsst. Erfolg ist nicht da, 8 Spiele, 2 Siege. Es ist irgendwie auch kein Aufbruch von Anfang an nicht gewesen. Und die Fans hat er offensichtlich auch schon verloren. Tut mir leid um diesen wirklich, wie Veggi es gesagt hat, ja auch sympathischen Menschen, Selimbegovic, der wirklich ein Arbeiter ist. Das hat sein Leben gezeigt. Aber bei der Alemannia, das scheint irgendwie keine Liebesbeziehung zu sein.
Zu seiner Verteidigung muss man aber auch sagen, dass extrem viele Spieler über die ganze Zeit, die er jetzt da ist, auch fehlen. Ne? Also die haben ein unfassbares Verletzungspech. Auch da fragt man sich, warum ist das so die ganze Zeit in Aachen? Das sind einfach Fragen, die muss man jetzt schnellstmöglich beantworten.
Ja gut, wenn du da ständig auf Asche trainierst, mehr oder weniger, dann hätte ich aber auch Schmerzen ohne Ende. Also man muss sich bei der Alemannia mal grundsätzlich fragen, haben wir Profifußball im Köcher oder nicht? Wo wollen wir hin? Was wollen wir sein? Und zwar die Alemannia plus die Stadt. Ich meine, das sind ja Begebenheiten, die kannst du ja heutzutage gar nicht mehr anbieten. Also entweder sind wir jetzt alle für Alemannia Aachen, für den Profifußball, oder man muss eigentlich sagen, komm Freunde, wir machen es uns gemütlich in der Oberliga. Aber so halb-halb, das wird natürlich nicht gehen. Die haben ein super Stadion, die haben sensationelle Fans, die haben eine tolle Historie, die haben tolle Möglichkeiten, die haben einen immer noch auch gut sportlichen Leiter oder Chef mit Rashid Assouzi, aber dieser Trott, der da irgendwie einkehrte schon vor Jahren, den muss man jetzt beiseite schaffen, ansonsten geht es zurück in die Regionalliga und da brauchen wir kein Prophet sein. Wenn die dann zurückgehen in diese Schweineliga, dann gute Nacht.
Ja, ich glaube, die Weichen sind gestellt auf personeller Hinsicht, auf vielen Ebenen. Aber ein Abstieg wäre natürlich jetzt absolut kontraproduktiv.
Letzte Frage, bevor wir unseren Gast dazu holen. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es denn, dass sie nochmal den Trainer wechseln in Aachen?
Ich glaube ehrlicherweise nicht dran, sorry, dass ich anfange, weil ich irgendwie glaube, dass Assouzi da die ruhige Hand drüber legen möchte und er vertraut eben seinen Entscheidungen und auch Mersat Selim Begovic. Deswegen glaube ich erstmal nicht dran. Ich glaube, dass, was Strassi meint, dass sie vielleicht den Spielstil nochmal komplett ändern werden, so auch richtig auf Abstiegskampf umschalten werden, so ganz dreckig spielen, gar nicht mehr diesen kreativen Fußball und deswegen glaube ich erstmal nicht an den Trainerwechsel.
Ich möchte da noch was zu sagen. Ich glaube, wenn am Sonntag, wenn die nächsten zwei Spiele nicht eins mindestens gewonnen wird, dann werden sie nochmal wechseln, weil es geht dann auch um die Person Assouzi, der ja fast mit einem Heiligenschein aus Fürth dahin gekommen ist. Aber für ihn geht es ja auch darum, seine Gastspiele auf St. Pauli und Düsseldorf waren, ich würde mal sagen, von Höhen und Tiefen geprägt. Es geht für ihn ja auch darum, gerade in seiner Heimat, in einer anderen Station als Fürth zu zeigen, dass er diesen Job kann. Und wenn er, ich zitiere, einen großen deutschen Kommentator in die Schweineliga absteigt, dann war es das wahrscheinlich auch für Rashid Assouzi. Also da wird er früh genug handeln. Da wird er kein Altruist sein und sagen, ich gehe gemeinsam mit dem Trainer in den Untergang.
Die nächsten beiden sind Hoffenheim 2 und 1860 München. Das ist natürlich auch kein Geschenk. Ich gehe sogar so weit zu sagen, Selim Begovic ist ein Ehrenmann. Sollte er spüren, dass das nicht funktioniert, tritt er zurück.
Das kann auch sein. Ist ein Ehrenmann, definitiv.
In einer ähnlichen Situation ist ein anderer Club, über den wir jetzt sprechen wollen, mit unserem Gast für heute. Der SSV Ulm ist abgestiegen aus der zweiten Liga und es droht der Negativdurchmarsch sozusagen in die Regionalliga. Ulm ist jetzt Vorletzter nach dem 0:1 gegen Wiesbaden und wir sprechen mit einem, der dazugeholt wurde, um dieses Worst-Case-Szenario irgendwie zu verhindern. Unser Gast heute bei 4:3 ist Mirnes Pepic in der Leitung. Hallo Mirnes.
Hi, hört ihr mich?
Wir hören dich wunderbar, alles super.
Sehr gut.
Heute am Montag habt ihr eigentlich frei. Wie schwer fällt es dir dann doch, dich mit Fußball zu beschäftigen? Oder hättest du eigentlich am liebsten mal irgendwie das komplett weggeschoben, so für einen Tag?
Ja, um ehrlich zu sein, fällt es mir schon ein bisschen schwer, weil heute hatte ich echt eigentlich gedacht, komplett abzuschalten nach dem Wochenende und mal ganz was anderes zu machen, aber ist kein Problem. Ich bin gerne bei euch und rede gerne mit euch über die Situation.
Was machst du dann, wenn du komplett abschaltest?
Ich verbringe Zeit mit meiner Familie und auf jeden Fall alles, was nichts mit Fußball zu tun hat.
Jetzt musst du dich, oder auch erstmal Dankeschön, dass du dich dann damit beschäftigst. Und es gibt ja eigentlich keinen besseren Ansprechpartner für diese Situation in Ulm als dich. Du hast es von außen betrachtet und hast jetzt die Inneneinsicht. Hast du es so erwartet, als du damals nach Ulm gekommen bist? Oder denkst du dir, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum wir überhaupt da unten stehen? Oder ist das schon ein Tabellenplatz, der gerechtfertigt ist?
Also ich muss ehrlich sagen, was vor meiner Zeit war, kann ich gar nicht beurteilen, weil ich mich ehrlich gesagt damit nicht beschäftigt habe. Ich kann nur das beurteilen, was ist und war, seitdem ich hier bin. Und es ist eine schwierige Situation. Aber ich bin sehr zuversichtlich und ich merke auch im Verein, dass da auf jeden Fall noch nichts vorbei ist. Alle sind noch alle glauben noch dran und ich natürlich auch. Und deswegen schauen wir nach vorne und wollen das Ding auf jeden Fall das Ruder rumreißen.
Mirnes, du bist ja so etwas wie der Vertraute und Königstransfer des Trainers. Wir müssen, glaube ich, schon schon festhalten, wenn man als neuer Trainer 6 Spiele bestritten hat und nur 1 davon gewinnt, dann ist der kurzfristige Trainer-Push-Effekt ja verpufft. Das ist ja klar. Aber ich habe eh den Eindruck, dass Pavel Dotschev ja jemand ist, der auf Strecke auch einen Club retten kann, weil er eine unheimliche Erfahrung und Ruhe mitbringt. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was er jetzt in der Situation macht, die ja eigentlich punktemäßig und nach diesem verpufften Trainerwechsel, also als erster Effekt, schon ziemlich verkorkst gerade ist.
Ja, wenn man das so sieht, stimmt es. Der Effekt ist wahrscheinlich weg. Aber trotzdem bin ich mir sicher. Und wenn man es auch so aus dem Verein heraushört, es ist Fakt, dass seit Herr Dotschev da ist, ist auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung, ist nochmal ein ganz anderer Push wieder in den Verein gekommen. Und das meinte ich auch vorhin mit, der Verein lebt auf jeden Fall und alle glauben dran. Und ich bin mir sicher, dass Herr Dotschev auch weiterhin der Richtige ist, um diese Situation zu meistern.
Aber ist es immer noch Herr Dotschev für dich? Ist es eure 4. gemeinsame Station und ihr seid noch beim Sie?
Ja, also ich hatte das schon jetzt 2-3 Mal schon erklärt, dass ich bei meinen Trainern eigentlich immer per Sie bin, weil ich das habe ich so mit auf den Weg bekommen von meinen Eltern und das wird auch so bleiben.
Aber er hat dir schon mal das Du angeboten, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Und war er auch der Erste, der dann dich angerufen hat, als es darum ging, nach Ulm zu gehen?
Tatsächlich nicht. Also das ging dann so alles hinter die Kulissen. Aber wir waren auf jeden Fall in der Zeit, in der ich auch vereinslos war, in Kontakt. Und ja, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin froh, mit ihm wieder zusammenzuarbeiten. Und ich bin mir auch sicher, dass wir das gemeinsam packen.
Du bist ja ein Spieler, der, man kann schon sagen, ein Kind der dritten Liga. Du hast fast 200 Drittligaspiele gemacht, hast schon so viele Stationen auch gehabt, so deutschlandweit. Das war es ja schon in Rostock, hast aber auch schon in Meppen und in Würzburg den Abstiegskampf nicht geschafft, hast es aber auch mit Duisburg und Aue schon geschafft. Also du kennst alle Situationen. Würdest du sagen, in Ulm ist das jetzt wirklich die schwierigste in deiner Karriere? Also ist es wirklich eine Mission Impossible für euch?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganzen Stationen jetzt nicht hier miteinander verglichen, wie das so war und wie das jetzt so ist. Ich weiß, es ist eine sehr schwere Aufgabe, aber ich bin sehr optimistisch. Auch jetzt haben wir Neuzugänge dazu bekommen, die uns auch sehr gut tun und auch die Dynamik in der Mannschaft nochmal antreiben. Und wir haben jetzt gegen Wiesbaden, wie ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht, haben uns nicht dafür belohnt, aber wenn wir die positiven Sachen jetzt da rausnehmen und in die nächsten Spiele reingehen, dann bin ich mir sicher, dass wir auch auf jeden Fall das Momentum, was gerade nicht auf unserer Seite ist, auf unsere Seite ziehen und dann auch wieder Spiele gewinnen werden und Punkte holen werden.
Was glaubst du denn, was fehlt denn deinem Team, eurer Mannschaft? Denn wenn ich auf die Tabelle schaue, 6 Punkte, dazu natürlich ein Torverhältnis, das ist eigentlich nochmal ein extra Punkt, der da fehlt auf aktuell Aue. Du sprichst von Optimismus und sagst ja auch, du bist sehr zuversichtlich, aber was macht dich denn konkret zuversichtlich? Denn wenn wir schon in so eine Sphäre kommen, dass die Spiele gut sind, und davon waren ja viele Spiele, ich habe ja auch eins davon live gesehen im Stadion, aber am Ende stehen keine Punkte da, dann muss ja irgendwas passieren. Was fehlt denn?
Also was mich zuversichtlich macht, ist einfach die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam und auch im Verein einfach die Energie, die einfach durchweg positiv ist. Und das ist sehr wichtig, dass man in so einer Situation zusammenhält und nicht irgendwie die Schuld auf andere schiebt und sowas. Und das ist hier auch absolut der Fall, dass wir das Team hinterm Team und der ganze Verein einfach wirklich noch alle dran glauben. Und das sind halt kleine Nuancen, die jetzt momentan fehlen, um Spiele zu gewinnen. Jetzt hat man, wie gesagt, am Wochenende gesehen, dass wir unsere Chancen hatten. Okay, Wiesbaden auch, aber da entscheidet sich dann, wer dann am Ende das Tor macht, wer das Spiel gewinnt. Und wie gesagt, wir müssen noch gieriger sein, noch mehr dran arbeiten, einfach aus vielleicht wenig Chancen Tore zu machen und dann hinten versuchen, so wenig wie möglich zu bekommen oder auch gar nicht zu bekommen. Und ja, dieses sogenannte Momentum, wovon jeder immer wieder spricht, auf unsere Seite zu ziehen.
Spürst du denn so die Angst in Ulm? Weil der Verein hat ja Ende des Jahrtausends in der Bundesliga gespielt, ist dann ab durchgereicht worden bis in die fünfte Liga. Und wenn man mit Leuten spricht, dann sagen die, oh Gott, das erinnert mich alles so fatal an damals. Also Abstieg ganz eng aus der zweiten Liga, jetzt hängst du unten dabei, obwohl du eigentlich namhafte Spieler hast. Dann gab es diese vor deiner Zeit diesen offenen Brief. Es ist ja sehr viel Hektik im Verein. Wie schätzt du das Umfeld ein?
Also ich muss erstmal unseren Fans ein Riesenkompliment machen. Also ich habe es schon in anderen Vereinen erlebt, dass in solchen Situationen war da die Hölle los. Aber unsere Fans wirklich, muss ich sagen, die treiben uns immer weiter an, sind wirklich positiv und geben uns wirklich das Gefühl, dass sie immer hinter uns stehen. Und das ist auch so eine Sache, die uns weiter trägt. Und hoffentlich auch weiter tragen wird jetzt in der Rückrunde. Und wir als Spieler müssen jetzt einfach auch was zurückgeben und das am besten so schnell wie möglich.
Ja, am besten sogar dann im nächsten Spiel. Für euch geht's nach Aue im nächsten Spiel. Das ist nicht nur ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, sondern es ist ja auch die persönliche Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte für dich und auch für Pavel Dotschev. Wie besonders ist das Spiel?
Ja gut, wenn man das so sieht, dann ist es schon ein besonderes Spiel, weil ich habe ja jetzt die letzten 2 Jahre da auch gespielt, hatte auch eine echt gute Zeit da. Und aber im Endeffekt ist es auch nur ein Spiel, das uns 3 Punkte gibt. Und wir werden auf jeden Fall nach Aue fahren, um das Spiel zu gewinnen.
Ja gut, also 3 Punkte, sind wir mal ehrlich. Also Aue steht auf dem ersten Platz überm Strich. Das ist sozusagen gerade das, worauf man sich fokussiert. Ich habe es vorhin gesagt, 6 Punkte plus das Torverhältnis. Also das ist eigentlich ein Must-Win. Also ihr müsst in Aue gewinnen. Ist das sozusagen, ist das bei euch angekommen?
Ja, hast natürlich. Also ich habe das jetzt falsch hier rübergebracht, aber klar, das ist der direkte Konkurrent von uns und wir werden nach Aue fahren und mit der Absicht natürlich das Spiel zu gewinnen, ganz klar.
Dann sind wir gespannt. Das wird sicherlich ein hochspannendes Abstiegsduell am kommenden Wochenende. Wollen dir jetzt aber nicht mehr Zeit von deinem Montag stehlen, dass du doch noch ein bisschen abschalten kannst vom vergangenen Wochenende, um mit voller Power in die Woche zu starten. Wir drücken die Daumen, dass ihr irgendwie das erreicht, was ihr euch vornehmt und schicken liebe Grüße nach Ulm. Und liebe Grüße natürlich auch an Pavel, an Herrn Dotschev.
Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.
Danke für deine Zeit.
Ciao. Danke, Tschüss.
Ciao, macht's gut. Ciao.
Also das wird ein Duell am Samstag. Ich weiß gar nicht. Da geht's auch gar nicht mehr, glaube ich, um fußballerische Qualität, sondern da geht's einfach um das zwischen den Ohren. Ja, also wer kann sich da fokussieren? Wer kann da die Ruhe bewahren? Das sind so Duelle als Zuschauer. Ist das schon brutal spannend, aber ich weiß nicht, ob ich da in der Lage wäre, auf dem Platz zu stehen. Ich meine, Veggi, klar, als ehemaliger Weltklasse-Verteidiger, Rheinlandmeister, gestern in einer Runde mit Lothar Matthäus, da bist du nicht abgefallen.
Marcel Janssen.
Ne? Marcel Janssen, ja. Genau. Aber das ist schon etwas, also ich sag mal, wenn Ulm das Spiel in Aue verliert, dann wird es düster.
Also ich sehe im Moment wenig Dinge. Du hast natürlich recht, es wird diese nervliche Belastung sein. Natürlich ist es sicherlich eine Komponente, dass ich das Gefühl habe, dass in Aue schon alle wissen, dass es jetzt auch als Heimpublikum darum geht, die Mannschaft zu unterstützen. Aber ihr wart ja alle so optimistisch, als Dotschev kam. Ich habe das Gefühl, da ist mehr kaputt. Und auch wenn die Leistung besser wird, ich habe das ja im Interview gesagt, Trainereffekt kannst du ja jetzt schon vergessen. Das ist ja weg. Und ob das alles reicht mit dieser Ruhe und etwas aufbauen. Also ich bin leider sehr, sehr skeptisch, was den SSV Ulm angeht.
Ja, ich habe jetzt auch wenig Gegenargumente. Ich habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl, die Mannschaft hat so viel Qualität jetzt auch noch mal im Winter dazu bekommen. Wenn du mal guckst, Vukancic, Bazzoli, allein die Namen, wer da jetzt spielt, Elzein, was haben wir denen vor 2 Jahren abgefeiert hier? Ne? Also
Sandhausen aber auch. Ne?
Ja, aber trotzdem, es ist also was die für eine Qualität alleine haben, irgendwann, und ich glaube, das Spiel gegen Wiesbaden hat es schon gezeigt, dass man das, also das darfst du auf gar keinen Fall verlieren, dieses Spiel. Du musst da zumindest einen Punkt mitnehmen und dann sprechen wir schon ganz anders irgendwie von einer Aufbruchsstimmung.
Nein, du musst gewinnen in Aue. Du musst
ja,
jetzt,
das ist klar. In Aue musst du auf jeden Fall jetzt gewinnen.
Den Bock. Du musst den Bock umschlossen. Die spielen danach zu Hause gegen den MSV Duisburg. Also es wird ja auch alles nicht einfacher. Vor allen Dingen, und ich habe das damals beim Spiel gegen Osnabrück, da war ich ja in Ulm, dieses 3:5. Da hast du ja im Prinzip in 90 Minuten alles gesehen, was diese Mannschaft kann und was sie nicht kann. Das ist auch so, und das hat Pavel Dotschev auch damals gesagt. Du kannst als Pavel Dotschev auch den erzählen, kannst deinen Lebenslauf dahin kleben und sagen, das habe ich schon geschafft, die habe ich schon gerettet, hier bin ich schon aufgestiegen. Die Qualität habt ihr, ihr könnt diese Tore schießen, da ist noch der Bazzoli gekommen und sowas, der übrigens auch in den letzten Wochen und Monaten nicht überragt hat, sage ich mal, der ein Versprechen hat von der Qualität, aber der es jetzt auch zeigen muss dann in den nächsten Wochen. Aber das ist alles so ein Ding für einen Trainer brutal schwierig. Dann irgendwann hört dir keiner mehr zu, weil du die Ergebnisse nicht holst. Und also wir sind ja die Letzten, die den Rekordtrainer, den Herrn Dotschev, unsere Koryphäe, hier irgendwie schlecht machen würden. Im Gegenteil. Aber irgendwann gehen dir die Argumente aus. Das ist einfach dann eine Scheißsituation.
Wir werden es sehen am Samstag.
In Aue übrigens. Reden wir noch über Aue?
Können auch jetzt schon mal vorziehen.
Ich will mal einmal, weil wenn wir gerade beim Abstieg, weil eine Sache muss ich mal sagen, die mir im Winter und jetzt auch dann beim Auftakt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir lieben alle diese Liga. Wir lieben den Fußball, wir lieben auch diese Romantik und ich weiß, manchmal ist sie dann weg, die Romantik, aber ich will das manchmal nicht akzeptieren. Wenn ich ein Erzgebirge Aue sehe mit Männel auf der Bank, dann sage ich dir, dann bricht mir das Herz. Das kannst du mir auch nicht erklären. Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der hat keine Fehler gemacht. Er ist nicht nur eine Koryphäe, weil er es mal gewesen ist, sondern er ist es einfach. Er ist immer noch einer der besten Torhüter dieser Liga. Er ist derjenige, der in dieser Scheißsituation in der Aue steckt, übrigens auch in der der Trainer steckt, der ja auch dahin gekommen ist mit anderen Vorzeichen, aber eben auch nicht das Maximum gebracht hat. Ist er einfach ein Opfer, das ich nicht verstehen kann. Natürlich gibt es da einen talentierten Torhüter. Und das ist auch alles in Ordnung. Da wird hier überhaupt nichts gesagt. Ich meine das auch überhaupt nicht so. Aber ich kann es nicht akzeptieren und ich will es auch nicht. Und ich sage das auch ganz klar. Mendel gehört nicht auf die Bank. Das hat der nicht verdient. Seine Karriere jetzt in Aue zu beenden, als zweiter Torhüter hinter dem Jungen, der auch nichts dafür, dem will ich auch nichts, das möchte ich einfach nicht. Da geht mir wirklich, da habe ich Gänsehaut. Das verstehe ich nicht und das will ich auch nicht verstehen. Und ich finde, es ist ein Ehrenmann, der Mendel, der auch überhaupt nichts sagt, der nicht lamentiert, der die Situation von Aue über alles steckt. Aber das ist für mich etwas, das finde ich so zum Kotzen, das kann ich gar nicht, ich versuche es in Worte zu fassen, aber es geht mir echt auf den Sack.
Wir hatten es ja schon in der letzten Folge einmal angerissen, das Thema, da war es schon mal so, waberte es ja so leicht, Luis Lord könnte Mendel ersetzen und ich hatte da noch die Worte von Veggie auch im Ohr, weil er das Thema ja direkt abgebügelt hat, weil Veggie hatte recht, Hertel würde sich eine Baustelle aufmachen, wenn er jetzt den Torhüter wechselt, weil er dadurch ja, du hast es gesagt, Mendel hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, Spieler ins Abseits stellt, grundlos. Was passiert, wenn Luis Lord auf einmal jetzt nicht mehr liefert?
Ich finde, dass man, also ich kann Strassis emotionalen Ausbruch total verstehen. Trotzdem, wenn wir jetzt mal rein bei dem bleiben, was die Fakten sind, dann hast du mit Lord einen überragend talentierten Keeper, den du versuchst wahrscheinlich an den Verein zu binden. Aber ich bin ganz klar da, das Risiko, dass der jetzt vielleicht irgendwann mal ein schlechtes Spiel macht und du ein Thema hast und Mendel, an dem lag es ja am allerwenigsten in der Vorrunde, dass sie so schlecht da stehen. Du hättest als Verein meiner Meinung nach sagen müssen, pass mal auf, Martin, wir spielen mit dir die Saison, du gehst nachher als Held hier raus, wenn wir die Klasse gehalten haben und dann müssen wir den Lord aufbauen, weil sonst bleibt er nicht. Das hättest du alles machen können. Aber in der Saison zu wechseln, mich befremdet es auch ein bisschen, obwohl der junge Kerl ja bisher hervorragend gespielt hat. Und ich finde, Aue hat ganz andere Themen, als auf dem Torwartposten zu wechseln.
Genau, ich finde auch, gemessen an der sportlichen Situation ist es der falsche Zeitpunkt, jetzt diesen Wechsel zu machen. Denn Mendel ist ja nicht schlechter. Der im Gegensatz, der bringt vielleicht außerhalb des Fußballerischen von hinten auf dem Platz noch natürlich mehr rein, als jetzt der junge Torwart, der jetzt in der Situation ja auch ist, die extrem viel Druck mitbringt. Denn eine Aue kennt kämpft auch gegen den Abstieg. Und ich finde, wenn jetzt Aue irgendwie im Mittelfeld der Tabelle spielen würde, könnte man vielleicht eine Mischform finden, indem man irgendwie auch mit Mendel vereinbart, du pass mal auf, wir wollen jetzt dem Lord in dieser Saison schon ein paar Spiele geben, wir sind in einer komfortablen Situation. Wie können wir das machen? Dann ist ja Mendel auch der Letzte, der sagt, nee, auf gar keinen Fall. Aber in der Situation, in der Aue jetzt ist, finde ich es mutig.
Das ist ein super unnötiges Risiko.
Das ist nicht mutig, das ist zum Kotzen. Also ich bin auch weiterhin emotional und da bleibe ich auch emotional. Und da bin ich auch, ich weiß, ich bin Journalist und ich bin auch der Neutralität verpflichtet und ich will auch niemandem was. Und ich bin mir sicher, der Lord ist auch ein Talent. Aber wir reden jetzt nicht von damals, als Marc-André Ter Stegen ins Tor gekommen ist bei Borussia Mönchengladbach und danach mit Barcelona Champions League gewonnen hat. Sondern wir reden davon, dass es Erzgebirge Aue genau einen in den letzten Jahrzehnten, sage ich ja fast, hatte, an den du dich immer wenden konntest. In guten wie in schlechten Zeiten, das ist Martin Mendel. Und ich muss dann schon sagen, da kommt dann ein Trainer mit Jens Hertel und vor dem habe ich auch Respekt, aber der hat bislang wirklich Semi-Erfolg in Aue und haut dann da noch eine absolut schmerzhafte Kerbe in diese beispiellose Karriere von Martin Mendel. Das finde ich, irgendwie fasst mich das persönlich an. Ich kann es nicht verstehen. Es macht ja auch, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um irgendwelche Talente aufzubauen, um zu sagen, den brauchen wir in Zukunft oder sonst irgendwas. Den steht das Wasser bis zum Hals und es gibt wenig Eckpunkte oder wenig Leute, an denen du dich halten kannst im Auer-Team. Und dann setzt du Martin Mendel auf die Bank. Also die Eier musst du, ich weiß gar nicht, ob das Eier sind.
Das kann auch für Louis Lord übrigens nach hinten losgehen. Ja. Wenn der jetzt dann mit Auer absteigen sollte, ist er vielleicht nicht mehr das hoffnungsvolle Talent.
Und wenn es so ein großes Talent ist, was ich ihm wünsche, dann geht er doch nicht in die Regionalliga. Dann sagt er danach Servus. Und dann sage ich dir, in der Regionalliga steht wieder Mendel im Kasten, weil der Auer niemals im Stich lässt. Es tut mir leid, ich könnte ja auch noch 1000 Jahre reden, Veggie, aber ich kann es nicht verstehen. Ich finde das auch persönlich echt scheiße. Ich würde den Hertel jetzt auch anrufen und sagen, was soll das?
Es ist halt vor allem.
Man merkt gar nicht, dass sich das berührt.
Es ist ja auch vor allem für Hertel so ein super unnötiges Risiko, was er eingeht, weil er hat ja sowieso nicht so viele Pro-Argumente auf seiner Seite. Ne? Also deswegen, ich verstehe es ehrlicherweise nicht. Also wenn das schief geht, ist es vielleicht sogar das, worüber er stolpern wird.
Okay, aber selbst wenn es nicht schief geht, sagen wir mal, der Lord, da wirst du weiterhin sagen, okay, am Torwart liegt es nicht. Aber der hat ja wohl, weiß Gott, andere Probleme. Und dann zu denken in dieser Wintervorbereitung, weißt du was, das ist, glaube ich, das Richtige. Ich werde den Mendel rausnehmen. Das ist so der X-Faktor. Das ist das, was es gebraucht hat. Da muss ich schon sagen, da hätte ich mehr erwartet. Also da hätte ich wirklich mehr erwartet. Da bin ich wirklich enttäuscht.
Aue am Wochenende mit der Niederlage gegen Hansa Rostock. Sehr schmerzliche Niederlage, denn sie passierte mit der letzten Aktion des Spiels in der 90. plus 4. Unser Reporter beim Spiel in Rostock war Michael Augustin. Wir hören nochmal dieses 2:1, den Siegtreffer durch Naderi und was Michael Augustin dann zum Spiel gesagt hat.
In der Mitte Naderi, in der Mitte Tor! Naderi!
Hallo Jungs, Grüße ins Studio. Im Hintergrund läuft Hansa Forever und die letzten Spieler von Hansa Rostock verlassen den Rasen. Sie haben lange gefeiert, dieses Last-Second-Tor von Naderi, diesen 2:1-Siegtreffer. Und auch das zeichnet ja einen Aufstiegskandidaten aus. Also ein 1:1 gegen Aue wäre sicherlich so ein kleiner Downer gewesen, eine Enttäuschung gewesen. Und dann bringt Neidhardt den Ball von der rechten Seite rein und Naderi bringt die Kugel im Tor unter. Und das ist ja auch eine Qualität, wenn eine Mannschaft immer und immer und immer wieder weiter an sich glaubt, so wie die Rostocker in der 94. Minute. Aue tut mir leid, weil der Tabellen-16. Hier nicht wie ein 16. gespielt hat, sondern ein richtig gutes Auswärtsspiel gezeigt hat. Emotionale Geschichte, das Tor von Marcel Bär an dem Ort, wo er sich vor 11 Monaten die Achillessehne gerissen hat. Sein erster Treffer nach dem Comeback, das war eine sehr strukturierte, eine defensiv sehr ordentliche Leistung der Auer. Und die Rostocker haben es auch gesagt in den Interviews, diese Auer werden mit dem Abstieg vielleicht nicht so viel mehr zu tun haben. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber sie haben auf jeden Fall gute Argumente für den Klassenerhalt gesammelt heute, obwohl sie das Spiel verloren haben.
Ja, dann können wir doch hier den Bogen machen von der Situation in Aue, die ja jetzt möglicherweise doch ein bisschen Hoffnung macht, zum Aufstiegskampf, in dem Hansa Rostock...
Wo macht das ja eigentlich Hoffnung? Also, na, man braucht schon Punkte. Ne?
Ja, aber wenn es inhaltlich doch, guck mal, mit ein bisschen Glück nehmen sie ja auch da den einen Punkt mit in Rostock. Übrigens bei einem Spiel, wo mit Sichteinschränkung, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Fernsehen. Denn
ja klar, wegen der großen Choreo.
Die Choreo in Rostock war noch nicht ganz abgebaut, sodass man in der Kameraführung immer diese Leinen hatte, an der in die Choreo hing. Ja, und Rostock setzt ein Ausrufezeichen, mischt weiter oben mit und sind, glaube ich, heilfroh, dass sie einfach an Ryan Naderi festhalten und ihn nicht abgeben.
Für mich ist das nur eine Frage der Zeit. Also,
das, was passiert.
Dass Ryan Naderi noch geht.
In diesem Winter.
Vielleicht also, noch im Winter.
Ich will jetzt nicht hier ständig über Transfers oder irgendwelche Dinge, aber ich glaube, dass Ryan Naderi mittlerweile mit seinen Leistungen, wir sind auch schon gar nicht mehr bei Paderborn übrigens, also da waren wir irgendwann schon mal, da sind wir weit weg. Also ich glaube, dass sie das mittlerweile auch gar nicht mehr zahlen können in Paderborn. Wir sind da bei ganz anderen Vereinen, was ich höre, auch international. Also da muss Shapur Zadeh schon wirklich sagen, da gehe ich all in oder am Ende zahle ich es aus meiner eigenen Tasche. Erstens ist die Frage, wie kannst du dem Jungen etwaige Angebote aus internationalen Ligen absagen, auch für seinen persönlichen Weg, auch dann unter der Prämisse, wenn dann wirklich klar ist, die lassen die nicht gehen, was macht das dann mit seiner Leistung, weil das du denkst ja jetzt schon an diese Möglichkeiten, an diese ganz anderen Sphären, nicht nur gehaltstechnisch, sondern auch was den Fußball angeht, das kann dann auch sein, dass der komplett irgendwie mental einen Breakdown bekommt. Wenn das Shapur Zadeh kann und am Ende schießt Naderi die hoch, dann Chapeau. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwann auch wirtschaftlich Sinn macht, weil wir reden wirklich, glaube ich, mittlerweile von einer Ablösesumme, die kann ein FC Hansa Rostock eigentlich nicht absagen.
Ich glaube, die Rechnung ist ja ganz einfach. Also wir behalten Naderi, dann muss es mit dem Aufstieg klappen, weil dann geht die Rechnung natürlich komplett auf. Ja. Ich finde, da geht es ja auch um die Wünsche des Spielers vielleicht. Man hat mal so ein Angebot, aber man muss ja auch mal sagen, Naderi, der war ja anfangs lange verletzt bei Hansa Rostock. Ne? Die haben den behutsam aufgebaut. Der trifft jetzt vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr beständig. Also ist jetzt gerade so auf seinem Peak. Und ich finde, dann kann man als Stürmer auch dem Verein auch mal was zurückgeben. Ne? Warum muss der denn jetzt wechseln? Ne? Der kann doch auch noch im Sommer wechseln.
Ja. Also im Fußball geht es so schnell. Ich meine, wenn die jetzt auf einmal zum Beispiel irgendein Verein kommt, legt der einen Vertrag hin mit ganz anderen Summen, mit ganz anderen Möglichkeiten und auf einmal, der kennt ja seine Geschichte, stell dir vor, ein paar Wochen verletzt er sich und dann ist das Ding vom Tisch. Also ich glaube, es wird sehr viel überlegt und du bist dann da im Brass. Erstmal muss man sagen, trotz dieser ganzen Geschichte, dass Naderi solche Leistungen bringt und so ein Garant ist, das zeugt ja nochmal extrem von seiner Klasse. Ich würde so weit gehen, dass Rostock eigentlich auch ohne ihn die Qualität hätte. Sie würden sicherlich noch jemanden nachholen. Ich glaube, das wird noch sehr heiß. Ich bin gespannt.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da nehme ich jetzt mal eine ganz andere Position ein. Ich würde es überhaupt nicht verstehen. Der Junge ist 22, der kommt aus der Regionalliga, spielt bei einem geilen Club in der dritten Liga, in dem er aufsteigen kann. Es ist überhaupt gar kein Druck in der Karriere. Okay, du hast recht, Verletzungsprobleme, aber der rechnet ja nicht damit, dass er mit 22 so eine schwere Verletzung bekommt, dass er gar nicht mehr spielen kann. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, jetzt die Liga zu wechseln oder den Verein zu wechseln. Weder für Hansa Rostock noch für ihn selber. Und der andere Verein muss dann schon Riesenprobleme haben. Und wenn wir darüber reden, dass Paderborn schon nicht mehr die Adresse ist, dann frage ich mich, erwartet denn jetzt jemand in der Bundesliga, dass der zum Beispiel zum HSV oder zu Bremen geht und da schießt der 8 oder 10 Tore oder erwartet der AC Florenz, dass der 10 Tore macht? Das ist ja genauso Kokolores. Also das macht für mich, also ich weiß, der wird nächste Woche weg sein, weil du es als Orakel vorhergesagt hast, aber es macht für mich 0,0 Sinn.
Ich bin auch bei Veggie, weil du spielst bei einem so geilen Verein, wenn der die hochschießt in die zweite Liga, wie viele Vereinslegenden haben die? John Verhoek und die ganzen Skandinavier, ne? Du wirst auf Ewigkeiten verehrt. Mhm. Das ist doch ein viel höheres Gut als vielleicht der eine Supervertrag, den du nochmal unterschreiben könntest.
Wir als Fußballromantiker sehen das so, aber ich kann es dir nicht sagen. Hör mal zu, ich mache auch nicht auf Orakel, sondern ich mache auf das, was man so hört. Und es ist 50-50. Also Shapur Zadeh war hart, das hat er auch in der Öffentlichkeit gesagt. Das hat auch was, glaube ich, mit den Ablösesummen gemacht. Seine Leistung, also die wird ja nicht schlechter, das heißt, er wird nicht günstiger. Aber ich glaube, dass vielleicht, ich glaube, selbst nicht mal die Bayern sind mittlerweile in der Lage, bei irgendeiner Summe zu sagen, das brauchen wir nicht, unser Festgeldkonto. Und Hansa Rostock, irgendwann musst du dann gucken, wenn die Ablösesumme wirklich bei was weiß ich liegt, dann, ich verstehe aber alles. Warum solltest du?
Es ist die Saison,
du kannst jetzt am und so weiter und so fort.
Du hast die beste Form von allen, die da oben sind, jetzt mal fair ausgeklammert. Du hast wahrscheinlich so den besten Kader vielleicht sogar. Und in dieser Saison haben wir immer gesagt, es ist vielleicht so einfach aufzusteigen wie noch nie. Du brauchst keine 80 Punkte oder so. Wahrscheinlich werden 66 reichen. Nee, ganz so wenig werden es nicht reichen. Aber es ist die Chance wie nie für Hansa Rostock. Ne? Deswegen
sollte er bleiben,
sind sie natürlich dazu verpflichtet aufzusteigen. Das erhöht ja auch den Druck auf die Mannschaft an.
Aber sollte er gehen, werden sie trotzdem eine große Rolle spielen um den Aufstieg. Aber wir warten es mal ab. Bis wann ist denn das Fenster noch auf?
2. Februar. Sie sind 2 Punkte hinter Energie Cottbus jetzt. Cottbus hat die Tabellenführung verloren am Wochenende durch das 1:1 in Saarbrücken. Konstantin Klostermann war unser Mann vor Ort im Lupa im Ludwigspark und erzählt nochmal, wie es war.
Hallo Jungs, liebe Grüße in die Runde. Liebe Grüße aus dem stimmungsvollen Ludwigspark. Hier kurz meine Gedanken zu beiden Teams in diesem Kracherspiel Saarbrücken gegen Cottbus. Der FCS ist tatsächlich jetzt seit 13 Spielen ohne Sieg, unfassbar. Aber ich glaube, die Fans, die man hier im Hintergrund hört, die müssen sich keine Sorgen machen um ihren Verein, denn das war heute ein ganz anderer FCS als noch in der Hinrunde. Da war viel Schwung drin, da war viel Spielfreude drin. Die standen hinten kompakt. Da hat der Einsatz gestimmt von der ersten Sekunde an. Und ja, der FCS hat einen Florian Pick im Team, der einfach nur brennt. Und ich glaube, das wird eine deutlich bessere Halbserie als noch in der Hinrunde. Es herrscht Aufbruchsstimmung im Ludwigspark und die wird dieses Spiel, auch wenn es nicht gewonnen wurde, auch nicht zerstören. Ja, und Energie Cottbus, die wirkten heute nicht so unbekümmert wie in der Hinrunde. Das war offensiv nicht so spielerisch leicht wie noch in den Spieltagen 10 bis 17 zum Beispiel. Aber zwischendurch auf der anderen Seite, Cottbus heute im Stil einer Spitzenmannschaft. Die haben dann recht viel aus relativ wenig gemacht, sind ja hier auch zwischenzeitlich in Führung gegangen. Also das ist vielleicht ein Entwicklungsschritt, den Cottbus dann da schon gegangen ist. Aber man hat auch gemerkt, dieser Wunschspieler, den Pele Wollitz haben möchte, diesen Unterschiedsspieler, der alle mitreißt und der auch der Konkurrenz zeigt, dass Cottbus ein Aufstiegskandidat ist, ja, den brauchen die Cottbusser auch auf jeden Fall in dieser Rückrunde. Und damit zurück zu euch.
Ich dachte, er sagt damit zurück ins Funkhaus.
In die angeschlossenen Funkhäuser, hat man früher immer gesagt. Ja, aber natürlich kein Drama im ersten Spiel jetzt in Saarbrücken, nur den Punkt mitzunehmen. Wir haben ja letzte Woche mit Pele Wollitz gesprochen, der gesagt hat, wie schwer das werden kann. Aber sie verlieren die Tabellenführung und wir skippen dann auch direkt weiter zum neuen Tabellenführer in Liga 3. Der Sportclub Verl ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nach einem kompletten Spieltag Tabellenführer in Liga 3 und das völlig zu Recht 5:2 gegen Waldhof Mannheim zu Hause gewonnen. Und jetzt lege ich mich mal auf was fest, der SC Verl wird in die zweite Liga aufsteigen, Freunde. Es wird passieren.
Mach das Video nochmal in die Kamera.
Der SC Verl wird am Ende der Saison in die zweite Fußball-Bundesliga aufsteigen, weil sie einfach die beste Mannschaft in der dritten Liga sind. Ich habe sie gesehen gegen Mannheim. Selbst die Mannheimer haben danach am Mikrofon on-air, wie wir so schön sagen, ein bisschen durch die Blume, off-air, aber auch ohne die Blume, haben gesagt, also diese Mannschaft der Verler ist outstanding, das ist sehr ungewöhnlich für die dritte Liga. Also sie können sich nur selber schlagen, sie können nur ins Denken kommen irgendwann, ins Grübeln, und das hat aber der Trainer Tobi Strobel gesagt. Keine Ahnung, was das mit uns machen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, müssen wir auf uns zukommen lassen. Kann sein, dass das zum Problem wird, er geht nicht davon aus, weil diese Gruppe in sich einfach so geschlossen ist und die scheißen sich nichts. Ich habe auch sogar das Gefühl, die spielen noch nicht am Limit, die können sogar noch mehr.
Und das heißt ja auch nicht, dass wenn sie drüber nachdenken, weil sie die Situation nicht kennen, dass es dann nicht funktioniert. Ne? Also alles ist offen in Verl, alles ist möglich, Träumen erlaubt.
Ich bin gespannt, wie es wird Mitte, Ende März, wenn der SC Verl immer noch da steht. Und dann fangen die an, nachzudenken. Das ist ganz natürlich. Und da gibt es auch genug Spieler, denen das wahrscheinlich scheißegal ist. Ein Tass, ich glaube nicht, dass der sich von sowas anstecken lässt. Und du hast den Vorteil, dass du keine Leute hast, die dir dann sagen, wir müssen dieses Jahr hoch und so, sondern du kannst das wirklich genießen. Aber die großen Traditionsvereine haben dann in den letzten Spielen zu Hause 30.000, 40.000, wo du das Gefühl hast, eine ganze Stadt spielt mit und Verl ist nun mal von den Einwohnern begrenzt. Und ich glaube, da kann sich keiner von loslösen. Sie sind ein unfassbar guter Verein, sie machen unfassbar gute Arbeit. Aber dieses Bewusstsein, du kannst hier etwas Historisches schaffen, damit musst du erstmal umgehen. Und darauf warte ich gespannt. Aber wenn mein Freund Tobi Schäfer so einen Hot-Take rausknallt, dann ist da schon was dran, definitiv.
Also der andere Hot-Take könnte eigentlich auch heißen, egal ob dritte Liga oder zweite nächste Saison vom SCFL, der Trainer wird nicht Tobias Strobel heißen. Also bei dem, was glaube ich dann jetzt schon und auch im Sommer dann an Positionen frei werden wird, so wie das ja oft ist, da werden sich alle die Finger nachlecken. Also es hat ja schon Kniat und Ende geschafft, oder sie haben es geschafft, da sich in den Fokus zu spielen, ohne dass man aufsteigt, sollten sie dann aufsteigen. Also das, da kann man nur 843.000 Hüte ziehen. Ich glaube, dass der ein riesengroßes Talent ist. Wir hatten ihn ja auch schon hier. Und haben ja gehört auch, was er so öffentlichkeitswirksam sagen kann, wie er sich geben kann. Das ist ja auch immer wichtig. Wie seine Spielidee ist, sieht man ja auch, wie er eine Mannschaft zusammenbringen kann. Und ich glaube auch, dass das alles kommen wird. Mit Nachdenken, mit Druck dann auf einmal. Vor allen Dingen in solchen Mannschaften ist ja dann auch die Frage irgendwann, okay, wenn wir dann aufsteigen und das schaffen, spiele ich dann eigentlich noch eine Rolle? Bin ich gut genug für die zweite Liga oder bin ich eigentlich hier in der dritten Liga gut aufgehoben? Und dann gibt es ja auch immer so Momente, wo dann vielleicht die Leistung ein paar Prozente zurückgeht. Aber ich glaube, dass der Strobel das alles irgendwie ausgleichen kann und ausgleichen wird. Sie sind zu Recht Tabellenführer. Was haben wir? Welcher Spieltag? 20. 21. 20. Ja. Also die werden jetzt nicht Achter am Ende.
Ne? Ich finde es ja geil, dass sie so viele Tore schießen. Ich schaue ja mal auf Zahlen.
49.
49, das ist aktuell ein 93er Schnitt am Ende der Saison und das wäre Rekord. Also sie jagen derzeit den Rekord vom SC Paderborn, damals 17, 18 mit Trainer Baumgart. Und ich glaube, dass sie den knacken werden.
Wenn sie so viele Tore schießen, dann gehen sie auch hoch. Das ist klar.
Ja.
Also 93 Tore. Ich glaube, wie viel hat der FC Bayern gerade? 55 oder so? 56? In der Bundesliga?
Über 60.
Haben die schon über 60?
Ja, die nicht schon 71.
Ach, die haben ja 8 Tore gegen Wolfsburg und sowas. Also es kommt der FC Bayern und dann kommt der SCFR. Das ist auf jeden Fall klar. So viel ist klar. Und wo Thomas Wagner da eine Mitgliedschaft unterschreibt, das weiß ich jetzt aber.
Bei was?
Wenn Bayern oder Verl.
Ja, das wollte ich aber auch gerade sagen. Um Gottes Willen, jetzt bin ich gerade richtig aufgeschreckt.
Sie haben natürlich auch mehrere Torgaranten beim SC Verl. Das ist zum einen Alessio Besio vom SC Freiburg ausgeliehen. Jetzt mit einem Dreierpack, mit seinem ersten Dreierpack in der Profikarriere. Innerhalb von 17 Minuten. Und dann haben sie den anderen Torgaranten. Und zwar einen Eierlikör. Der SC Verl macht jetzt in Eierlikör. Für jedes Törchen ein Likörchen. Ist das Motto mittlerweile beim SC Verl. Der Marketingvorstand Mario Lücke hat mir passenderweise auch 4 Fläschchen Eierlikör mitgegeben für uns 4. Ja, ich habe sie jetzt nicht dabei. Wir werden sie dann präsentieren.
In der 100.
In der 100. Folge. Ja. Vielen Dank nochmal. Liebe Grüße nach Verl. Tobi Strobel kam auch nochmal zu mir und hat gefragt, ich bin mal gespannt, wie er euch schmeckt.
Das ist ja übrigens nicht mehr der Eierlikör, den früher unsere Omas getrunken haben, wo man dachte, da zieht es einem die Schuhe aus. Sondern mittlerweile ist das ja teilweise mit Gin durchsetzt oder sowas, mit einer anderen Mischung. Also Eierlikör ist was ganz, ganz Feines.
Aber wenn sie so weitermachen, müssen sie ordentlich Eierlikör produzieren. Ne? Für jedes Törchen ein Likörchen, dann wird es viel Arbeit.
Vor allen Dingen sehe ich jetzt schon den Podcast mit Thomas Wagner. Eierlikör, wir brauchen Eierlikör.
Und einigen wir uns darauf, der SC Verl ist in der dritten Liga das Gelbe vom Ei.
Absolut. Und Alessio geht's gut. Ne? Das kann man auch sagen.
Hauptsache Alessio geht's gut.
Ja, der übrigens die gleiche Haarfarbe hat wie der Eierlikör.
Ah, gut. Hatte ich mir noch im Winter in die Kicker-Manager-Elf transferiert. Und
sollte der SC Verl in die zweite Liga aufsteigen, wird sich Tobi Schäfer die Haare Eierlikör
färben. Wie Alessio Besio, meinst du?
Genau. Man macht ja mittlerweile in Podcasts irgendwelche Dinge. Der ein oder andere Verstrahlte lässt sich ein Tattoo machen und sowas. Wir machen es mit Eierlikör.
Ich weiß nicht, ob das mit meinem Gestrüpp da noch funktioniert. Ich werde mal ein, zwei Nächte drüber schlafen. Ich sag dir dann, ob ich es mache oder nicht.
Wäre schon cool, Tobi. Kannst du schon mal machen.
Kann man schon mal machen, oder? Ja,
was macht ihr denn dann?
Wir gucken zu.
Ich trinke auf jeder Reihe auf der Gegengerade an der Poststraße ein Bier.
Das wollten wir auch schon lange machen. An dieser langen Theke haben wir immer noch nicht geschafft. Warum ist eigentlich, wann ist eigentlich das nächste Freitagabendspiel? Da muss man noch mal mehr, ich will mehr Poststraße unter Flutlicht, damit noch mehr Leute sehen, was der SC Verl imstande ist zu leisten.
Da musst du beim CEO der dritten Liga anrufen, Jochen Breiteband, und dann kannst du den Vorschlag mal abgeben.
Ich werde das auch mal unseren Chef fragen, wir dürfen ja den Namen nicht nennen von Manuel Fischer, deswegen werde ich ihn noch mal anrufen.
Wir kommen mal zu einem weiteren Team, das sich Hoffnung macht auf den Aufstieg in die zweite Liga. Rot-Weiß Essen, jetzt am Wochenende 1:1 bei den Münchner Löwen. Erst eine relativ späte Führung und dann ganz spät noch den Ausgleich bekommen. Durch, ja, war es jetzt eigentlich Marek Jansen, der seinen Fuß noch reingehalten hat, oder ist Obus der offizielle Torschütze?
Also ich fand, es war ganz klar Jansen. Der Ball macht nämlich noch in der einen Kameraperspektive noch so eine Abkippbewegung. Also man sieht, da ist jemand dran und es kann ja nur Jansen sein, deswegen frage ich mich auch, warum immer überall Obus steht.
Auf jeden Fall hat Marek Jansen danach im Interview bei Magenta Sport für Aufsehen gesorgt. Er wurde darauf angesprochen, auf seine Situation. Er ist ja wieder nur von der Bank gekommen. Dabei sieht er sich eher in der Startelf. Das wurde dann auch klar im Interview bei uns danach.
Ich bin als meiner Meinung nach Startelf-Spieler in die Rückrunde gekommen. Das ist mein Anspruch. Ich habe in der Hinrunde sehr viel Dreck gefressen. Ich weiß, dass es scheiße schmeckt. Jetzt habe ich heute wieder ein Tor gemacht. Ich will spielen, ich will Tore schießen, ich will der Mannschaft helfen und irgendwann reicht's.
Also sehen Sie sich in der Startelf dann auch nächste Woche, wenn es dahin geht?
Ja, das soll der Trainer entscheiden, aber ich glaube, ich habe wieder gute Argumente geliefert, wie in der ganzen Hinrunde. Ich bin immer stark geblieben, ich habe immer alles gegeben und irgendwann ja, sollte man mich auch mal belohnen und mir vertrauen.
Uiuiuiui. Also Selbstvertrauen hat er?
Ganz ehrlich, ich finde das ein richtig geiles Interview. Ich kann dieses weichgeföhnte, ja, der Trainer entscheidet und so, ich kann es irgendwann nicht mehr hören. Natürlich ist es die Frage, musst du das öffentlich aussprechen? Ich kann dann auch verstehen, wenn irgendeiner sagt, Junge, das geht so nicht, du zahlst jetzt mal einen kleinen Beitrag in die Mannschaftskasse. Aber ich finde es gut, dass er Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, dass nach der Vorbereitung das auch durchaus berechtigt war, dass er diesen Wunsch hat. Er hat jetzt auch geliefert. Ich finde auch in dem Fall, dass Koschin hat damit souverän umgegangen ist, dass er gesagt hat, er versteht das irgendwie. Also ich kann Jansens Frust verstehen und die Frage bleibt ja insgesamt, 1:1 bei den Löwen, auch wenn sie sehr ersatzgeschwächt waren, ist ja völlig in Ordnung. Sind es am Ende nicht vielleicht auch ein paar Personalrochaden zu viel an der Hafenstraße? Weil so ein richtiges Gerippe, wo ich sage, 7, 8 Leute, die stehen für mich einfach unverrückbar da, sehe ich irgendwie nicht bei Rot-Weiß. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Absolut richtig, finde ich auch. Und vor allen Dingen finde ich ganz entscheidend, was Marek Jansen gesagt hat, Vertrauen. Also wenn es eine sensible Geschichte gibt im Fußball, dann ja beim Stürmer. Ja, also der muss wissen, wenn ich den jetzt nicht reinmache, spiele ich nächste Woche trotzdem. Weil mit einem Rucksack, dass ich mir hier im Prinzip um jede Minute kämpfen muss, schießt du keine Tore. Das glaube ich einfach nicht. Da bist du nicht in diesem Flow. Und ein Stürmer braucht einen Flow. Der braucht diese Rückendeckung. Der braucht mal 6, 7 Spiele, so viel sich das auch anhört, am Stück, wo er auch mal, wo der Trainer danach sagt, ja, aber ich messe ihn nicht nur an Toren. Er ist auch wichtig für mit dem Rücken zum Tor und so weiter und so fort. Ich meine, die haben ja auch noch Misuta, Safi und so weiter und so fort. Wenn du damit als Stürmer derjenige bist, der die in die Spur schickt und sowas, das hat ja auch was zu bedeuten, wenn du da 1, 2 Leute bindest. Und ich glaube auch, dass das Rot-Weiß Essen, dass das jedem Verein in der dritten Liga gegen Ende der Saison gut tut, dass du da einen eingespielten Haufen hast, die dann zusammenrücken und sagen, jetzt packen wir das Ding. Und ich glaube, dass es kaum einen Verein gibt, der so viele Stürmer ausprobiert hat, jetzt auch noch einen neu geholt und sowas. So langsam sollte man sich festlegen. Und wenn der Jansen derjenige ist, der sagt, pass auf, ich brauche jetzt mal Vertrauen, jetzt lass mich spielen und er trifft auch noch. Also mehr Argumente kann man sich eigentlich nicht irgendwie ans Revier heften.
Also erstmal großen Respekt an Marek Jansen für das Interview. Wirklich sehr erfrischend. Ich fand es auch super, dass er sich traut, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Wie es jetzt intern aufgearbeitet wird, muss man mal schauen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da viel Kritik gibt, was aber dann auch verständlich ist, weil man das ja eigentlich nicht macht in der Öffentlichkeit. Aber trotzdem danke für dieses Interview. Er hat auch alle Argumente auf seiner Seite. Er ist der Stürmer, der so am häufigsten trifft, also in Anzahl im Vergleich zu den Spielminuten. Ich glaube, alle 82 Minuten trifft er. Das heißt, er hat Argumente, er hat auch schon in der Startelf getroffen, damals gegen Ulm. Also er hat alles geliefert und hätte jetzt eigentlich auch das Vertrauen bekommen müssen. Dann kriegt er jetzt Danny Schmidt vor die Nase gesetzt, der mit einem großen Vertrauensvorschuss kommt.
Der direkt spielt.
Der direkt spielt und ja gut, das ist dann eine Trainerentscheidung. Ich kann aber auch Uwe Koschinat verstehen, weil der einfach aus einem Jahr kommt. 2025, alle sagen, das geilste RWE-Jahr ever. Der hat so viele Personalentscheidungen getroffen. Deswegen kann man auch mal sagen, ich bin der Trainer, ich muss diese Entscheidungen treffen. Dafür werde ich auch bezahlt. Hat er in dem vergangenen Jahr einfach auch viele und richtige Entscheidungen getroffen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, und das wundert mich eigentlich so bei RWE, es hat doch alles so viel gestimmt im Jahr 2025 und auf einmal wird so viel verändert. Also wir reden über Schmidt, der gekommen ist. Jetzt ist Ruben Reisig gekommen. Der Innenverteidiger ist gekommen von Dortmund 2. Jetzt soll noch für Mustier ein Ersatz geholt werden. Also es sind viel zu viele Kaderbewegungen. Also gefühlt machen die so viele Transfers wie ein Abstiegskandidat.
Also Reisig ist, glaube ich, für Mustier gedacht,
nee, eben nicht,
oder?
Ist nicht gedacht. Nein, ganz klar nicht. Schon vom Verein kommuniziert.
Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Also das ist, ich sehe das auch, ich glaube, sie hätten ja auch gerne Lobinger vorne im Trikot von Rot-Weiß Essen gesehen, der sich aber, glaube ich, dann schon länger für den MSV entschieden hat. Es ist dann eine Frage, kannst du das alles moderieren? Ich meine, guck dir das an. Aslan und Mause.
Da wäre ich jetzt drauf gekommen, genau.
Spielen gar nicht.
90 Minuten Bank.
Ja, das Thema Maus ist sowieso durch, aber Aslan ist nochmal ein Sonderfall.
Meinst du Mausetot?
Ja, so kann man sagen, ja.
Dann musst du aber auch aufsteigen. Also dann ist, guck dir den Kader an, du hast, also es gibt, der ist Rot-Weiß Essen. Ich sage es jetzt, Veggie, hör ganz genau zu, ist der Top-Favorit auf den Aufstieg in die zweite Liga. Und daran müssen sie jetzt, also daran werden sie jetzt gemessen, daran wird auch Uwe Koschinat gemessen. Je mehr Qualität du dir reinholst, je mehr da rumläuft auf dem Trainingsplatz, desto mehr bist du gezwungen zu gewinnen, weil dann machst du eh alles richtig. Sollte aber jetzt eine Situation kommen, wo du ergebnistechnisch in Schwierigkeiten gerätst, und ich sag euch eins, Havels an der Hafenstraße, da denken alle, das sind 3 Punkte. Vorsicht. Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Die ist jetzt geboten, weil dann kriegst du ein Problem. Ich bin gespannt. Oh, Veggie nickt nur. Das ist ein Ritterschlag.
Er nickt anerkennend.
Ich finde prinzipiell, also Jan, das Interview von Jansen zeigt ja schon sehr, sehr viel. Da ist ja auch persönliche Eitelkeit mit dabei. Ich glaube, RWE muss aufpassen, dass man diese persönlichen Eitelkeiten so prinzipiell nicht über das gemeinsame Ziel stellt in dem Verein. Man muss irgendwie zusammenhalten. Und da könnte eine Gefahr drin bestehen, finde ich.
Ich finde es halt grundsätzlich, haben die ein überragendes Jahr 2025 gespielt. Ich habe das schon vor Weihnachten gesagt, es ist für mich der beste, der ausgeglichenste, der teuerste Kader. So empfinde ich das. Also wie jetzt die einzelnen Zahlen sind, das weiß ich nicht. Und man geht aber trotzdem ein gewisses Risiko. Spieler wie Aslan, die eigentlich geliefert haben und Führungsspieler sind, nur auf der Bank. Und es ist so eine komische Gemengenlage zwischen, also wir legen nochmal nach, wie Strassi gerade gesagt hat. Das ist ja schon auch eine personelle Kraftanstrengung, nochmal so viele Leute neu zu verpflichten. Aber mit allen, mit denen man da sprechen würde, die würden alle sagen, nee, wir sind nicht der Favorit. Nee, also so toll ist unser Kader nicht. Nee, da gibt's andere, die haben mehr Kohle und so. Also ich glaube, man muss sich langsam auch mal committen. Die Chance ist so groß wie nie. Die Ausstattung ist so groß wie nie. Und ich sehe es zumindest als Gefahr, dass relativ viel durchgewechselt wird. Am Ende, wenn sie aufsteigen, haben sie alles richtig gemacht.
Ich habe gerade, während du gesprochen hast, ganz kurz Clemens Fritz angerufen. Der hat mir gesagt, laut Transfermarkt.de ist Rot-Weiß Essen nur Platz 10, was den Marktwert betrifft der Liga. Aber natürlich redest du ja auch von Gehalt. Ich hoffe, ihr habt den Gag verstanden.
Ja, aber dann stimmt's ja nicht.
Ja gut, Marktwert ist das eine, aber wie viele Gehälter bezahlt werden, ist natürlich auch das andere. Ne? Das ist klar. Und die ersten sind natürlich die Zweitvertretungen. Das liegt auch auf der Hand, hat andere Gründe.
Und Tobi, man muss ja sagen, jemand wie Klaus Jasula hat wahrscheinlich keinen hohen Marktwert mehr, weil der viel zu alt wäre, um den jetzt nochmal zu verkaufen. Aber das ist natürlich eminent wichtiger Spieler für Rot-Weiß Essen.
Ja, eminent wichtiger Mann auch für unsere 100. Folge übrigens. Klaus Jasula wird dann nämlich zu Gast sein. Haben wir ja schon verraten. Sagen wir an dieser Stelle nochmal.
Ja.
Und dann kommen wir jetzt zu etwas, das machen wir in der 100. Folge bestimmt auch.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Veggie, hast du den Witz verstanden mit Clemens Fritz und Transfermarkt.de?
Also ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Ich bin zwar dein Vater, aber ich bin noch nicht senil. Verdammt nochmal. Das war doch ein Riesenspruchband sogar in der Werder-Kurve am Freitagabend.
Ja. Ja, ich dachte, da kommt mir ein Gelächter hier entgegen.
Ja, ich dachte, das kommt irgendwas mit Laie noch, aber dann...
Nee.
Nee, aber das sage ich ganz ehrlich, ich fand ihn gut, wie du es gemacht hast, aber ich bin dann immer, da bin ich so ein bisschen emotional wie du. Ich mag Clemens Fritz und den verarschen jetzt eh alle, da springe ich ihm dann eher bei.
Und weißt du was, so tief wie du mittlerweile in den Insiderkreisen verkehrst und Sachen weißt, habe ich kurz gedacht, du hast wirklich Clemens Fritz angerufen.
Nee. Aber Niemeyer könnte man anrufen, oder?
Ja.
Es darf aber wirklich auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir drei hier nur Staffage sind deine Transfergerüchte, die du hier Montag streust. Das muss auch klar sein.
Wo geht denn Aslan hin?
Ich weiß eigentlich, versuche ich immer, sage ich nur was und hoffe dann ganz stark. Okay.
Also, wir gehen nochmal rein. Achtung.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage, die von euch kommt aus der Community. Eine Frage rund um den Fußball, am liebsten natürlich rund um die dritte Liga. Wir versuchen sie dann zu beantworten. Und ihr könnt uns diese Fragen inklusive Antwort als Sprachnachricht schicken. Und zwar auf unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht wo?
In der Podcast-Beschreibung.
Den hat er sich zurechtgelegt. Den hat er sich mehr Gelächter als bei Clemens Fritz.
Ja. Für die Gags.
So, und hier kommt die Frage der Woche für heute.
Hallo, liebes 4:3-Team. Hier ist der Tom aus Schleswig-Holstein. Die dritte Liga ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder für Überraschungen gut gewesen und das auch bis zum letzten Spieltag. Und deswegen bedeutet das ja auch relativ wenig, wenn man mittendrin mal Tabellenführer ist. Deswegen hier einmal die Frage der Woche von mir. Welche Mannschaften mussten denn trotz einer Tabellenführung während der Saison am Ende doch noch absteigen?
In der gesamten Historie der dritten Liga.
Ja gut.
Ja, vor allen Dingen ist das Problem ja, dass oft jemand am ersten Spieltag Erster ist und dann irgendwie, boah, das ist aber eine schwierige
Frage.
Ich
weiß, Sandhausen.
Also Sandhausen fällt mir ein, mir fällt direkt Viktoria Berlin ein.
Genau.
Die waren ja auch Berlin anfangs
mit
oben.
Benedetto Muzzicato.
War Dortmund nicht auch Tabellenführer letzte Saison?
Waren die mal Tabellenführer? Dortmund 2?
Vielleicht.
Ja, das läuft auf so Mannschaften hinaus, die in den ersten 5 Spieltagen Erster sind und dann durchgereicht werden. Sandhausen war es natürlich ja noch am 15. Ne? Oder so.
Und Viktoria Berlin noch.
Erste 4 Spieltage.
Aber
oder
wirklich
sowas
Spitzenreiter, war. Ist ja noch was anderes.
So eine Anzahl wäre gut gewesen, dass wir jetzt wissen.
Zwei haben wir auf jeden Fall mit Sandhausen und Viktoria Berlin. Jetzt können wir nochmal.
Er ist aus Schleswig-Holstein. Kann das sein, dass Lübeck mal nach einem Spieltag vorne war oder irgendwann und dann abgestiegen ist?
Kann natürlich sein.
Also ich fand die Regionalliga Nordmannschaften in den letzten Jahren, die dann auch wieder abgestiegen sind, die haben noch nie am ersten Spieltag so brilliert, oder? Die waren noch ständig immer unten drin.
Tja.
Metten Tabellenführer? Eigentlich müsste man ja so rangehen, dass wir müssen mal gucken, wer abgestiegen ist.
Ja. Und denken mal Halle.
War Halle Tabellenführer?
War sicherlich mal. Ich meine, es zählt ja auch nach dem ersten Spieltag, wenn die mal das erste Spiel, aber abgeschlossener Spieltag.
Die müssen
Spieltag,
ja in dem Jahr dann abgestiegen sein, ne?
Ja, in der Saison. Das ist wirklich eine Frage, da kannst du nur würfeln. Wie hat der das denn nachgeschlagen? Da hat er sich ja stundenlang eingeschlossen, um das alles nachzuprüfen. Da werde ich aber den Notar anrufen, ob das dann auch stimmt am Ende.
Irgendein Datendienstleister wird das sicherlich mal irgendwo aufgeschlüsselt und verbreitet haben. Das kannst du ja nicht recherchieren, da brauchst du ja Tage. Und wenn er es gemacht hat, Chapeau.
Wie war das zum Beispiel, als die Bayern abgestiegen sind?
Ja, die waren Meister davor. Vielleicht sind die auch gut.
Freiburg 2
könnte auch gut sein, ja.
Ja, die können wir jetzt alle nennen.
Hat der gefragt, wie viele oder welche Vereine?
Welche? Das ist ja Wahnsinn. Welche?
Da ja aus dem Norden kommen, das ist natürlich schon ein guter
KFC
Hinweis.
KFC Uerdingen.
Glaubst du wirklich Lübeck? Würdest du Lübeck nehmen, Becky?
Nee, das war nur ein Gedankenmodell von mir.
60 München?
Ich finde die Frage sehr schwierig, weil wir auch gar keine Größenordnung haben irgendwie.
Ja. Nee, Löwen kann ja nicht, nie abgestiegen aus der dritten Liga.
Stimmt.
Rot-Weiß Erfurt, was ist mit denen?
Auch, genau.
Also theoretisch jeder, der abgestiegen ist.
Ja, genau, du musst ja denken.
Und der Haching.
Haching.
Oder zählen vielleicht auch Lizenzentzüge? Also wenn eine Mannschaft eigentlich sportlich gar nicht abgestiegen wäre, aber aufgrund eines Lizenzentzugs?
Ich gehe davon aus, Hauptsache, die waren mal Tabellenführer. Türkgücü München, waren die mal erfolgreich?
Die waren nochmal Tabellenführer in der dritten.
Ja, das wäre zum Beispiel auch ein guter Tipp, stimmt.
Würde ich mal mit aufschreiben, ja.
Das ist so lange her.
Ja gut, haben wir drei, oder? Oder wollen wir Dortmund noch sagen?
Ich bin mir nicht sicher, ob die Tabellenführer waren.
Wir haben jetzt einfach mal 6, 7 Namen genannt. Ich bin jetzt mal gespannt
einfach,
auf die
dieses
Antwort.
Dieses Jahr musst du einfach machen, Tobi. Blonde Haare, Dortmund 2, wir machen alles.
Und jetzt die Antwort.
Hier ist die Antwort auf die Frage.
Die Antwort dazu. Insgesamt waren es 6 Mannschaften, durch die man jetzt mal chronologisch durchgehen kann. Erst einmal die Kickers Emden, die in der Saison 2008, 2009 nicht aus sportlichen Gründen absteigen mussten, sondern weil sie aus wirtschaftlichen Gründen den Lizenzantrag zurückgezogen haben. Dann folgt zweimal der FC Energie Cottbus, nämlich einmal in der Saison 15-16 und dann 18-19. Beide Male relativ zu Beginn der Saison Tabellenführer gewesen. Die vierte Mannschaft wäre dann Viktoria Berlin, die 2021-22 für 3 Spieltage Tabellenführer waren und am Ende absteigen mussten. Und dann haben wir aus der letzten Saison den SV Sandhausen und Borussia Dortmund 2, die Tabellenführer waren. Und am Ende der Saison trotzdem den Gang in die Regionalliga antreten mussten. Ich hoffe, dass ihr die Frage beantworten konntet und wünsche euch noch einen guten Tag.
Guten Tag.
Also da muss ich sagen, Kickers Emden zählt nicht, weil also es ging ja um die Mannschaft, die sportlich dann durchgereicht wird. Das ist ja der Kern der Frage. So, und wir haben Cottbus vergessen, wir haben die anderen 3 haben wir genannt. Das ist ein Punktsieg für uns.
Da würde ich Wagner nicht widersprechen.
Würde ich auch sagen, gute Leistung von uns. Vor allem von Tobi.
Genau, ich muss auch sagen, Chapeau an den Fragesteller. Das war Recherchearbeit. Da kriegt er das goldene Rechercheband von Yannick Bakic.
Goldene Likörchen kriegt er.
Jetzt kommen wir zum Ende der Folge. Noch zu einem obligatorischen Ausblick. Wollen wir erst auf die 100. Folge gucken oder erst auf das anstehende Wochenende?
Ausblick, 21. Spieltag, dritte Liga.
Der beginnt am Freitag mit Viktoria Köln gegen den 1. FC Saarbrücken, das Tipico-Topspiel in Höhenberg. Es ist in Höhenberg. Merkt euch das ein für alle Mal.
Das Saarland reist an.
Veggi ist als Moderator vor Ort. Yannick, du wirst die Sendung leiten. Genau. Fabian Kloß ist unser Experte.
Genau. Julian Engelhardt kommentiert. Mhm. Und ich bin auch da. Ich gucke mir das an.
Ich bin auch mit dabei.
Und am Sonntag bin ich an der Bremer Brücke. Osnabrück gegen 60 München.
Boah, das ist für mich so das Spiel des Wochenendes, weil das sind ja 2 Mannschaften gewesen, über die wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. Aber der VfL am Samstag, ne? Also passt mir auf den VfL auf. Das ist ein Geheimfavorit auf den Aufstieg.
Ja, wer keine Gegentore mehr kriegt, der steigt auf.
Veggi, wo bist du?
Ich bin am Höhenberg und pass auf dich auf. Und das kommt ja ganz, ganz selten vor. Darf aber am Sonntag nochmal ran. Mannheim gegen Rostock, finde ich auch ein geiles Spiel.
Geil. Super.
Ich fahre nach Essen gegen den TSV Havelse.
Da ist ja Vorsicht die Mutter
der Porzellankiste. Ja. Und am 2. Februar ist dann die 100. Folge von 4:3. Mhm. Live aus Gottes grüne Wiese, seine Fußballkneipe in Köln.
Ich glaube, wir sind ausverkauft.
Wir sind ausverkauft. Sold out.
Oh, also alle Plätze sind schon vergeben. Ihr konntet ja über Instagram mitmachen. Und wir freuen uns auf den Abend, denn wir haben, wie bereits erwähnt, tolle Gäste. Klaus Gjasula ist mit dabei. Wir werden dort ein bisschen über alles Mögliche in der dritten Liga reden. Und ein paar andere Überraschungen gibt es auch noch. Ich bringe Eierlikör mit.
Ja, was haben wir denn? Also wir reden noch über diverse Dinge. Es wird auf jeden Fall was. Wir haben tolle Gäste. Wir haben eine Liveband. Thomas Gottschalk kommt. Ja. Wie heißt der? Wolfgang Lippert. Also nochmal die alten Wetten-Das-Moderatoren kommen. Und Thomas Wagner kommt, glaube ich, wahrscheinlich im Anzug. Oder mit oder ohne Einstecktuch?
Natürlich zum 100. mit Einstecktuch. Das ist ja wohl logisch.
Gibt es einen Dresscode? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht? Das ist echt
Business
ein Thema.
Business Casual. Ja. Business Casual. Nein, so wie du dich wohlfühlst, Yannick.
Das will keiner sehen.
Es wäre gut, wenn du überhaupt was anziehst.
Ich komme in Raschklamotten.
Aber ganz ehrlich, das ist etwas, worauf ich mich sehr freue, oder? Ich meine, in Gottes grüne Wiese haben wir schon viele Schlachten geschlagen, Veggi. Da findet ja immer das Fußballquiz statt. Da wurden wir gefeiert, aber auch schon ausgebuht. Und ich freue mich drauf, dass wir auch beides an diesem 2. Februar erleben werden.
Ja. Für alle, absolut, die nicht dabei sein können, die Folge wird es natürlich auch als ganz normalen Podcast geben und sogar auch als Videoformat dann kurz danach, denn wir werden auch ein paar Kameras hinstellen, also allein deswegen müsst ihr euch was Ordentliches anziehen.
Als Vodcast?
Und vielleicht habt ihr ja aber irgendeinen Wunsch, was wir da machen sollen in dieser Folge. Wenn ihr eine Idee habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, die Nummer von unserem Handy steht wo?
In der Podcast-Beschreibung. Ja.
Und natürlich Wunschgäste, also habt ihr einen Wunsch, wer zu Gast sein soll? Es ist alles...
Du.
Alles möglich. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Also, Veggi auf der Bühne. da freue ich mich drauf. Das wird nochmal, der Geysir wird sprudeln. Das ist
im Herbst wirklich der Karriere, ja, hast du recht.
Es gibt danach auch ein Meet and Greet.
In 2 Wochen ist es soweit, merkt euch das. Und für heute sind wir dann durch. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 99 dann.
Danke dir, Tobi. Schöne Woche euch.
Ciao.
Witzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen? 4:3, Chat.